Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir haben heute ein spannendes Thema vor uns und ich werde schon mal die Zielgerade gleich beschreiten. Es geht auf der einen Seite um ein Herz, hier in Eimerform dargestellt, aber dieses Herz ist komplett leer. Da ist einfach nichts drin. Jetzt könnten natürlich die Wissenschaftler sagen, ja, Sauerstoff ist da noch drin und Luft. Aber es ist ein Symbol dafür, ich habe ein leeres Herz. Und hier diese Flasche steht für die Rosbacher Urquelle. Und darum wird es heute gehen. Ein leeres Herz und dann eine Quelle. Ich bin gespannt, ob im Laufe der Predigt darauf kommt, auf was ich mich beziehen werde. Das Thema, das ich für uns rausgesucht habe, heißt Sehnsucht nach Anerkennung. Wir könnten auch von Beziehung sprechen, von gelebtem Leben im Miteinander. Die Sehnsucht nach Anerkennung. Wir werden uns ein bisschen um einen Juden kümmern. Das ist ja nicht so verwunderlich, weil die Bibel einen großen Teil von Juden handelt und auch von Juden geschrieben worden ist. Anders ist es allerdings, dass dieser Jude etwas verrückt ist. Denn er stellt sehr provokante und herausfordernde Fragen, aber verrückt vor allen Dingen in dem, was er anbietet. Das ist fast unmöglich einzuhalten. Im Laufe dieser Geschichte passiert dann ein kleines Wunder, nämlich dass auf einmal Licht auf so eine ganz dunkle Stelle geleuchtet wird. Aber das Licht ist nicht gewalttätig, sondern sanftmütig. Und die Person entdeckt, oh, da handelt es sich offensichtlich um eine Prophetie für mein Leben. Aber da bleibt es noch nicht stehen. Wenn es um Sehnsucht nach Beziehung geht, um dieses Verlangen nach Anerkennung, benötige ich immer wieder ein Stück neue Portion Mut, um mich auf das Fremde, Unbekannte einzulassen. Ich darf nicht aufgeben, ich darf nicht flüchten, ich darf mich nicht zurückziehen. Und so erlebt diese Person auf einmal eine echte Offenbarung. Diese Person, mit der ich da rede, mit der ich ein Stück Gemeinschaft pflege, ist das etwa der Messias? Messias, der Christus, in dem sich sämtliche Zusagen Gottes bündeln, fokussieren und vor allen Dingen manifestieren, also sichtbar werden? Und wer meinte, das ist doch schon der Höhepunkt jeder Geschichte, aus jüdischem Kontext heraus, wird sich wundern, dass es jetzt für die Juden noch eine Überschreitung dieser Grenze gibt, wenn es am Ende mal so ganz locker heißt, das ist der Retter der Welt. Nicht der jüdischen Welt, sondern unserer Welt. Und um dieses Abenteuer wird es heute gehen. Sehnsucht nach Anerkennung. Ich denke, jeder von uns, wenn er ein Stück Ehrlichkeit in sich trägt, sagt auch, ich brauche es auch. Diese Anerkennung. Dieses tiefe Wissen und immer wieder neu vermittelt bekommen, ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin bedeutend, ich weiß, wozu ich da bin und für wen ich da bin. Ich kenne sie, die zu meinem Kreis der Vertrauten gehört und ich gehöre dazu. Alles das sind Begrifflichkeiten, die den Begriff Anerkennung ein bisschen andeutungsweise umschreiben. Da, wo ich in meinem Leben auf eine Grenze stoße, weil ich selber nicht weiter weiß, kann ich es bewerten als Ablehnung. Und das tut dann weh. Aber ich merke doch auch selber, wenn ich einen helfen kann aus seiner Begrenzung, aus seiner Not, dann wird von meinem Gehirn werden Glückshormone ausgeschüttet. Und diese Glückshormone vermitteln mir, Jörg, hast du gut gemacht. Und dann fühle ich mich bedeutend. Dann fühle ich mich in dem Moment ein Stück weit geliebt und auch gewollt. Also das Thema Anerkennung ist immer etwas von Geben und Nehmen, von Loslassen und Zulassen. Das scheint irgendwo miteinander verbunden zu sein. Ich darf ja inzwischen zweifacher Opa sein und ich finde, dass das Thema Anerkennung bei kleinen Kindern am besten feststellbar ist, weil sie so natürlich noch sind. Sie leben im wahrsten Sinne des Wortes nicht wie wir Erwachsene angepasst. Das ist ja eine unserer Fallen, dass wir immer so leben, wie der andere es möchte, um anerkannt gewollt und geliebt, ein Stück weit für uns persönlich zu empfinden. Aber mein kleiner Enkelsohn, der Nathanael, der flitzt durch die Gegend und strahlt nur so von: Ich bin bedeutend, ich bin wichtig, ich bin geliebt. Und das zeigt sich darin, dass er ganz ungeniert die Welt erobert. Und das heißt, wenn ich ihn mal nicht sehe, wenn er bei uns zu Hause ist und es ist ruhig, dann erobert er gerade eine neue Welt. Das bedeutet natürlich, sofort rein in das Zimmer, um zu gucken, ob dieses Erobern auch so stattfindet, dass nichts kaputt geht. Dass die Wände nicht bemalt sind oder irgendwelche Schubladen komplett ausgeladen sind. Aber es kann auch passieren, dass er selber aus so einem Raum wieder hinkommt, zum Beispiel vom Wohnzimmer in die Küche, weil er möchte einfach mal wieder gesehen werden. Wissen, ob wir auch noch da sind. Ich finde das so schön, solche Kinder zu beobachten. Und natürlich bin ich stolz wie ein Honigkuchenpferd, wenn der Nathanael nicht nur zu Mama und Papa läuft, sondern auch zu mir, um ein Stück Aufmerksamkeit und Nähe zu empfangen. Also ich finde, bei Kleinkindern merkt man es, diese Sehnsucht, dieses Grundbedürfnis, das jeder von uns im Herzen trägt. Wir wollen gesehen werden, beachtet, Aufmerksamkeit bekommen, Zeit und Liebe geschenkt bekommen. Und wo das nicht stattfindet, da muss mal der Teddybär oder die Schmusedecke herhalten. Fatal ist es, dass diese Sehnsucht, diese Leidenschaft nach Anerkennung dafür sorgt, dass wir extrem verletzbar sind. Noch fataler ist es, dass ich jetzt nicht nur sagen kann, die da draußen sind alle so verletzt und leben mit einer Wunde der Ablehnung. Sondern dass meine Beobachtung ist, es ist eine absolute Minderheit, auch in unserem christlichen Kontext, die nicht diese Ablehnung persönlich erfahren. Eine Art Entwertung. Und das Fatale ist natürlich dann, wenn ich mit entwerteten, abgelehnten Menschen zusammenlebe, werden diese abgelehnten Menschen selber wiederum zu Täter, weil sie mich dann ablehnen. Und dann wächst in mir selber die Sehnsucht. Ach Jörg, ich möchte auch mal wieder anerkannt, respektiert, geliebt werden. Nicht nur immer der Gebende sein, der Rücksichtsvolle, der Zuhörende, der Aufmerksame. Wo sind denn diejenigen, die einem Pastor mal zuhören? Also das bewegt mich einfach. Und dann staune ich eben über diese Geschichte, die wir gleich reinsteigen werden und wo wir eines entdecken werden, wie wir Menschen oft geprägt sind. Wir versuchen, unsere Defizite in der Regel über Leistung zu beheben. Wir leben ja eine Leistungsgesellschaft. Da ist das nicht verwunderlich. Und deswegen tun wir alles Mögliche, um dieses gewollt, geliebt und anerkannt sein für uns persönlich auch zu erfahren. Tun bedeutet aber immer, ein schlechtes Gewissen zu bekommen, wenn es mir nicht gelingt. Dann habe ich nicht genug getan und ich muss das Tempo erhöhen und noch mehr investieren und noch auffälliger sein, damit man mich wahrnimmt. Aber wenn es um die Wunde der Ablehnung oder müsste ich sogar sagen, um den Geist der Ablehnung geht, dann geht das noch tiefer. Dann kommt nämlich in mein ummauertes Herz das Gefühl der Scham hinein. Und Scham greift immer meine Identität an. Und das ist mehr als das, was ich tue. Und an dieser Stelle merke ich, wenn irgendwo eine Anerkennung kommt, ein Geliebtsein, ein Gewolltsein, wenn mir das jemand vermitteln möchte, muss er wissen und die Autorität dazu haben und die Liebe dazu haben, diese Wunde so zu ummanteln, so zu berühren, dass da Heil raus wird. Und in der Regel geht das nur über Personen, die das selber erlebt haben. Alle anderen sind wie Blinde, die von der Farbe reden. Erstaunlich ist, dass der Sohn Gottes auch zu diesem Personenkreis gehört, der nur Ablehnung erlebt hat. Schon als Baby musste er flüchten, weil er sollte getötet werden. Und auf dieser Flucht ist das wie bei allen anderen, die auf der Flucht sind, Sorgen und Angst bestimmen das Miteinander. Das sind schon die ersten Dinge, die Ablehnung, nicht gewollt sein, nicht gewünscht zu sein, vermitteln. In seiner Heimatstadt konnte er nichts tun, weil man sagte, wer ist denn das? Das ist doch der Sohn von dem Zimmermann. Was will der uns denn sagen? Später kommen seine Brüder und seine Mutter und sagen, wir müssen ihn in Schutzhaft nehmen. Der ist ja verrückt. Den müssen wir vor der Gesellschaft schützen. Das ist peinlich für uns. Ablehnung aus der Familie. Natürlich wurde abgelehnt von den religiösen Führern. Die sagten, das ist ein Konkurrent, der nimmt uns die Macht weg. Was der da lehrt, da gehen immer mehr Leute hin, wir werden alles verlieren. Und das Kreuz ist natürlich die krasseste Ablehnung, die ein Mensch überfahren kann. Er gehört weder zur Erde noch zum Himmel. Nirgendwo hat er Platz. Also es geht um diesen Jesus Christus. Und diese Begebenheit, manch einer mag es vielleicht schon erraten haben, können wir in Johannes 4 nachlesen. Es geht um die samaritanische Frau und um Jesus Christus. Und hier habe ich einen Vers, den Vers 7 herausgestellt. Es war um die Mittagszeit, da kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Es ist eine so bekannte, eine so vertraute Geschichte, dass wir vielleicht jetzt Schwierigkeiten haben, uns einfach neu auf diese Begebenheit einzulassen. Unser Herz dafür zu öffnen, dass vielleicht wir selber jetzt in diesem Dialog mit Jesus reinkommen. Mit unseren Fragen, mit unserer Lehre, mit unserer Wunde. Es war eine ganz normale Situation und doch nicht normal. Denn sie fängt mit einem kleinen Wort an, den Vers davor, das schon aufmerken lässt. Es heißt da, Jesus war müde. Als Johannes, der inzwischen alt geworden ist, dieses Evangelium geschrieben hat, muss das für ihn so beeindruckend gewesen sein, dass der Meister, also der Professor des Lebens, der sagt, folge mir nach, der also immer vorneweg geht, sonst kann man nicht nachfolgen, dass er der Einzige in der Gruppe ist, der mal sagt, hey, ich bin so platt, ich kann nicht mehr. Ich mache jetzt hier Pause, geht ihr mal weiter in die Stadt und besorgt was zu essen. Jesus kann nicht mehr. Und alle anderen können sagen, oh, okay, also wir haben noch viele Körnchen frei, dann machen wir es mal auf den Weg, ohne unseren Meister. Interessant ist es, dass Gott selber diese Müdigkeit von Jesus Christus nutzt, damit es überhaupt zu dieser Begegnung kommt. Die Mittagszeit lesen wir. Eine untypische Zeit, um genau da sich zu begegnen. So vieles ist in dieser Szene untypisch, so komisch, so merkwürdig. Die Frau in der Mittagszeit wusste genau, was jetzt passiert. Es ist in dieser Zeit ganz normal, dass Frauen das Wasser holen. Wer reich war, hatte dafür eine Magd. Wer arm war, musste selber gehen. Es fand früh morgens oder an den späten Abendstunden statt, damit es nicht so heiß ist. Aber gleichzeitig war es auch eine sehr schöne Wasserhole, denn alle Frauen aus dem Dorf gingen zusammen hin. Und da brauchen wir nicht viel Fantasie und Kenntnis. Wenn viele Frauen zusammen gehen, dann haben sie was zu erzählen. Die Männer sind froh, dass sie ihre Ruhe haben. Die Frauen freuen sich, dass sie endlich sich austauschen können. Diese Frau kommt alleine. Sie hat niemanden, mit dem sie sich austauschen kann. Sie kommt zur Mittagshitze und sie weiß genau, was passiert. Dieser Mann, der da am Brunnen sitzt, der wird jetzt aufstehen, sie überhaupt nicht anschauen, 20 Schritte sich entfernen und sie hat das Einzige zu tun, schnell ihr Wasser zu holen und dann wieder schweigend zu gehen. Das Ganze ist schon vorgeschattet, was passiert. Und dann so ganz anders, dass dieser Mann erstmal sitzen bleibt und unverschämt sie anschaut und dann sogar noch anspricht und sagt, gib mir zu trinken. Das ist die Einladung zum Gespräch, das ist die Einladung zur Gemeinschaft, das ist die Einladung zur Beziehung. Das Blöde nur, ein völlig falsches Geschlecht, Jesus, Mann, hier eine Frau. Das hören wir heute schon in der Seelsorge, na, passt da bitte auf, das funktioniert nicht immer so gut. Dann die falsche Volksgruppe, Jude, Samariter. Eine falsche Religion, die Samariter beten auf einen anderen Berg an als die Juden. Moralisch gescheitert ist diese Frau offensichtlich. Also nichts scheint zu passen. Und alle diese Begriffe schreien der Frau zu, du bist nicht geliebt, du bist nicht gewollt, du bist falsch. Du bist abgestempelt, du bist entwertet. Und wiederum brauchen wir nicht viel Fantasie, was die Dorfgemeinschaft über diese Frau redet. Was die Frauengruppe redet. Die kriegt ja nichts auf die Reihe. Die schafft ja gar nichts. Die ist eine Schande für unser Dorf. Es ist eine Frau, die mit dieser Wunde der Ablehnung leben muss. Jesus war müde. Erstaunlich in dieser Geschichte ist, dass er bei dieser tiefen Wunde ganz anders vorgeht als wir. Wenn wir heute von einem verwundeten Herzen hören, dann sagen wir, komm zum Heilungsgebet. Und dann beten wir und dann wirst du gesund. In dieser Geschichte betet Jesus nicht einmal. Weil er genau weiß, wer solch eine Wunde trägt, braucht kein Gebet, er braucht Liebe. Er braucht den Blick, er braucht echte Beziehung. Das ist es, was heilt. Es gibt eine Zeit zum Beten, es gibt eine Zeit, Liebe zu schenken. Es gibt eine Zeit, meine eigene innere Befindlichkeit zu überwinden, um den Schmerz des anderen auf mich zu nehmen. Interessant ist das Zweite, dass Jesus, der müde ist, im Laufe des Gespräches immer frischer wird. Er tankt auf, er ist hellwach, sodass er am Ende sogar sagen kann, boah, hier gibt es eine gewaltige Ernte. So ist es im Reich Gottes. Wer müde ist, wird keine Kraft tanken, wenn er die Fernbedienung bedient und den Fernseher anschaltet. So oft höre ich es, ich gehe nicht zum Hauskreis, ich gehe nicht zur Gemeinde, ich bin so müde. Hier entdecken wir etwas vom Jesus, dem Sohn Gottes. Er war müde und er bekommt Kraft, indem er Liebe verschenkt. Vielleicht probierst du das auch mal? Geh und hole deinen Mann hierher. Das ist diese Szene, wo die Frau anfängt, mutig zu sagen, ich habe keinen Mann. Sie spricht es aus, was mit Scham verbunden ist, was ihr peinlich ist, was ihre Identität angreift. Und nun offenbart Jesus, dass er tatsächlich sie sieht und sie kennt. Du hast richtig gesagt, 5 Männer hast du gehabt und den Mann, den du jetzt hast, der ist nicht der Mann. Was bedeutet das? Diese Frau hat 5-mal ins Gesicht gesagt bekommen, ich will dich nicht mehr. Sie wurde 5-mal einfach weggeschmissen. Und der Mann, den sie jetzt hat, hält sie als Sklavin. Mit allen Rechten, die man gehört, also auch mit allen möglichen sexuellen Intimitäten. Das ist ein Entwerten, ein Abstempel, sondergleichen. Geh und hole deinen Mann. Das Ganze findet an einem Brunnen statt. Das kennen wir auch. Die Kulisse verrät schon eigentlich, wo es hingehen soll. Also wenn wir einen Western sehen, erkennen wir schon in den ersten Minuten, wer der Bösewicht ist und wie locker der Colt ist. Und wir wissen auch sofort, wer noch schneller zieht und das ist der Gute. Beim Traumschiff wissen wir sofort, oh, jede Menge Probleme, am Ende sind sie alle gelöst. Ganz einfach. Deswegen fahren auch so viele mit Traumschifffahrten wahrscheinlich. Oder nehmen wir folgende Szene, ein verlassener Zeltplatz, ein paar Teenies am Lagerfeuer. Auf einmal ein Schrei von ganz ferne. Und dann kommt die Frage, wo ist denn eigentlich Jimmy? Spätestens jetzt wissen wir alle, dass dieser Jimmy nicht viel Text hat in diesem Film. Die Kulisse verrät, was passiert. Das gilt auch für den Brunnen. Der verrät die Geschichte sofort. Das ist ein Datingort. Das ist der Platz, wo man jemanden finden kann. So hat der Diener für den Isaak die Rebekka dort gefunden. Der Jakob traf dort die Rahel. Mose die Zippora. Es war allen klar, am Brunnen da passiert etwas. Das ist eine Mädchen-findet-Junge-Geschichte. Nur blöd wieder, dass Jesus jetzt im Spiel ist. Oder? Und alle möchten jetzt, dass irgendwas passiert. Man freut sich schon auf das Happy End, aber es kommt so ganz anders. Geh und hole deinen Mann. Und diese Frau hört nicht darauf. Das ist die nächste Überraschung der Geschichte. Sie holt nicht ihren Mann, sie holt das ganze Dorf herbei. Da ist was passiert. Das ganze Dorf. Sie erzählt die Geschichte, da ist jemand, der hat mir alles über mein Leben gesagt. Da sprudelt etwas aus ihr heraus. Und sie bekommt zum ersten Mal in diesem Dorf die Anerkennung. Da, was du erlebt hast, den und das wollen wir auch erleben. Und sie gehen alle raus. Da sind auch die Männer dabei, die ihr gesagt haben, dich wollen wir nicht mehr. Da sind die Frauen dabei, die sich auch hintrauen, die ihr Maul aufgerissen haben über diese Frau. Alle kommen sie. Und es passiert dieses Wunder, dass am Ende es heißt, jetzt glauben wir nicht nur um deiner Worte willen, wir erkennen, das ist der Retter der Welt. Und er geht an uns nicht vorbei, sondern bleibt stehen, bleibt sitzen, 2 Tage lang. Zielgerade. Jesus hat die Frau berührt, ganz tief innen. Er hat manches auf den Kopf gestellt in diesem Gespräch. Er hat Grenzen überwunden. Manchmal fühlte sie sich geschüttelt, dann wiederum bekam sie Halt. Oh! Sie war nicht in der Lage, sich aufzuschließen. Sie hatte weder die Kraft dazu, noch die Autorität. Ich habe die Liebe nie erfahren. Aber da ist einer, der dreht sie auf, ihr Herz. Der reicht in die tiefsten Schichten hinein. Und es passiert das, was hier als unangenehm empfunden wird. Eine Quelle ist ihr entstanden. Es sprudelt aus ihrem Leben. Sie kam mit einem leeren Eimer. Und sie ging ins Dorf mit einer vollen Quelle. Das ist das Wunder, das hier passiert ist. Ein Brunnen in ihr wurde freigestellt. Und wie ist das passiert? Sie begegnet einem durstigen Mann, dann einem Juden, dann einem Rabbi, dann einem Propheten, dann dem Messias. Dem durstigen Mann versuchte sie zu überlisten. Wie kannst du denn ohne einen Eimer mir Wasser geben? Also bitteschön mal. Dem jüdischen Mann begegnete sie mit einer starken Ablehnung. Ey, wie kannst du mich bitten, der du ein Jude bist? Den Rabbi versuchte sie zu überlisten. Halte mal ein, was du da so vollmundig versprichst. Von den Propheten war sie hingerissen und fasziniert. Auf welchem Berg muss ich denn gehen, um Beziehung zu Gott zu kommen? Und dem Messias, da konnte sie gar nicht anders. Ihn betete sie an. Heilung, Quelle ist entstanden. Wenn wir jetzt miteinander gleich die Lieder singen, dann ist das nur ein weiterer Weg der Begegnung mit Jesus Christus. Wenn wir miteinander das Abendmahl einnehmen, ist es nichts anderes als der weitere Weg der Gemeinschaft mit Jesus Christus, der mit Annahme, Liebe, Gewolltsein, Bedeutung in unser eigenes Herz hineinkommt und eine Verwandlung stattfindet, dass aus Leere nicht Sprudelwasser wird, eine Quelle wird. Eine Quelle, die für andere faszinierend ist, einladend ist, werbend ist. Wie wir das Ganze zelebrieren wollen, wird nun erklärt.